Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo, welches Buch bringt euch durch die Hitze?
Welcher Song verlängert eure Ferien?
Welcher Film inspiriert euch, bis der Akku platzt?
Wir sammeln die perfekten Medientipps für diese Sommerferien. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von der Initiative für Medien- und Digitalwirtschaft Next Media Hamburg. Die sind noch nicht im Sommerurlaub. In deren Auftrag ist das Meinungsforschungsinstitut Statista der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf den Medienkonsum? Die Ergebnisse der repräsentativen Studie New Storytelling ist heute bekannt gegeben worden. Dazu twitterte Next Media Hamburg, Zitat: Print ist tot, es lebe Print. Unsere neueste Studie ergab, dass 57% der Deutschen an einen Fortbestand des Gutenbergschen Erbes glauben.
Die zweite Meinung
kommt heute wie gedruckt von Herrn Pähler.
Ja, aber sowas von. Juhu! Habe ich von mir aufgeschrieben vorher, auch fast gedruckt. Jedenfalls Printer Zukunft oder irgendwie dann doch nicht. Also die Kollegen von Media.de jedenfalls, die überschreiben ihren Beitrag zu genau denselben Befragungsergebnissen mit: Diese Studie muss Verlagsmanager alarmieren. 43% der Befragten sehen keine Zukunft für Printmedien. Ja, was denn nun, kann man sich da fragen, und ich tue das auch. So oder so jedenfalls, wie bei allen Studien, lohnt der Blick ins Detail. Vor allem, wenn man auch die Ergebnisse mal nach Altersgruppen differenziert betrachtet. So heißt es nämlich zum Beispiel auch in der offiziellen Mitteilung von Next Media Hamburg unter anderem, dass vor allem die Altersgruppe über 30 Jahre weiter an den Fortbestand der altbewährten Tageszeitung glaubt. Die jüngeren Befragten, die prognostizierten dagegen mit 56% eine baldige Ablösung durch Smartphones und Co. Ein bisschen optimistischer werden die Fachmagazine gesehen. Immerhin 53% der bis 29-Jährigen haben gesagt, dass sie an deren Fortbestand glauben. Ist Print nun tot oder nicht? Diese Frage, die haben wir hier in Was mit Medien in den letzten Jahren ja schon oft gestellt. Und was soll ich sagen? Wir werden sie auch in Ausgabe 565 nicht beantworten können.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das inspirierende Medienmagazin.
Sagst du selten das Wort,
ja,
ne?
Ja, sage ich wirklich selten, vor allen Dingen in diesen Sommertagen. Ich gebe zu, es liegt mir nicht so, das mit der Inspiration so, ne?
Den großen Sommerurlaub hast du schon hinter dich gebracht?
Ja.
Wie war der? Wie entspannt sich Herr Pähler? Mit Medien, ohne Medien?
Ich kann es dir mal kurz beschreiben.
Ja.
Also ich muss dazu etwas körperlich werden, ganz kurz. Wenn ich sitze, ne?
Das ist zum Glück Radio.
Dann habe ich so ein bisschen so, also das kennt man vielleicht, dann habe ich so Falten am Bauch, ne? Und da, also ich will es nicht, ich habe viel rumgesessen und viel an bestimmten Stellen geschwitzt und ich war aber trotzdem so sehr Digital Detox-mäßig unterwegs. Und auch Analog-Detox. Ich habe ziemlich wenig von allem konsumiert, weil ich mich eigentlich auch nicht viel bewegt habe.
Weil es zu heiß war, oder?
Ja, es war wirklich schlimm.
Jetzt kommt ja ein bisschen die Abkühlung. Und
Also 10 Grad weniger ist ziemlich kalt. Wie jetzt wiederum.
Ja, ich habe schon wirklich Heizstrahler am Wochenende, jetzt wenn es nur 27 Grad sind, aufstellen. Das sind die Fragen, die bewegen. Auf jeden Fall wollen wir euch ein bisschen ermutigen. Macht nicht so einen Pählerurlaub, sondern als Medienmacher.
Das ist uninspirierend.
Nutzt die Zeit. Und erholt euch sehr gut und taucht in andere Welten ab, inspiriert euch, um auch die Akkus wieder aufzuladen, damit dann nach der Sommerpause, wenn der Medienbetrieb wieder auf Hochtouren läuft, dann man auch wirklich gut gerüstet ist. Also total entspannt und auch vielleicht einfach mal auf andere Gedanken gekommen ist, was einen dann vielleicht zu neuen Projekten führt oder auch irgendwie richtige Inspiration holt. Ich glaube, das wäre mir ein Anliegen. Und das machen wir heute Abend
mit euch.
Vielleicht
hätten wir das eher machen sollen, bevor ich im Urlaub war.
Ja, das stimmt. Aber für viele ist es noch nicht zu spät, weil man merkt ja auch richtig, es ist einfach richtig jetzt Sommerloch angesagt.
Das stimmt.
Und deswegen ist das, glaube ich, genau zur richtigen Zeit. Und das hat man auch gesehen an euren Tipps. Wir haben nämlich auch schon über Facebook und über Twitter euch gefragt. Ihr konntet uns mailen, was eure Tipps für die besten Bücher, für die beste Musik und die besten Filme sind. Da kam super viel. Aber wir haben gesagt, wir holen es da auch nochmal Experten ran. Herr Pähler, mit welcher Gattung fangen wir jetzt an?
Lass uns doch mal mit was Klassischem anfangen. Mhm. Also auch, wir hatten vorhin ja schon in der ersten Meinung den Gutenberg. Mhm. Also lass uns doch mal mit der guten alten Lektüre in Form von Büchern anfangen.
Das finde ich gut.
Ja?
Gutenberg, das ist
das ist
eine schöne
auch so ein bisschen, das ist auch, verbindet man ja irgendwie auch mit Urlaub. Jetzt mal losgelöst, ob man es jetzt gedruckt oder elektronisch liest.
Ich wurde heute noch gefragt, sag mal, Daniel, liest du eigentlich auch Bücher? Welche Bücher liest du? Und das war mir echt peinlich, weil ganz ehrlich, so das letzte Buch, um auch so ein bisschen was zu erfahren, das habe ich vor einem Jahr gelesen. Es war die Elon Musk Biografie. Und da dachte ich so, boah, das ist echt nicht viel.
Aktuell durchaus wieder mit
Der hat sich so verändert seitdem.
In einem Jahr?
Ja, der ist abgedreht mittlerweile. Also früher dachte man,
also
so Genie und Wahnsinn.
Auch vorher schon abgedreht.
Ja, Genie, das war ja noch so Rubrik Genie und Wahnsinn und so. Aber wir schweifen ab, Herr Peter.
Ja, wir schweifen ab. Wir wollten über Bücher reden.
Was kauft denn der Deutsche so an Büchern?
Ich habe mal, also ich weiß das natürlich nicht selbst, aber ich habe gedacht, okay, was steht quasi in jeder gut sortierten Buchhandlung irgendwo angeschlagen und auf jedes Magazin und jede Online-Seite hat das irgendwo eine Bestsellerliste. Die Spiegel-Bestsellerliste ist ja eine, die man, glaube ich, immer ganz gut nehmen kann, um mal sich so ein bisschen zu orientieren. Da habe ich mal drauf geguckt. Also jetzt in dieser Woche, das ist natürlich ein Stück weit eine Momentaufnahme, ein bisschen habe ich auch zurückgeskippt. Und mir sind so drei Sachen so aufgefallen. Also ich greife jetzt mal raus, ich habe Hardcover rausgegriffen, weil das sind für mich richtige Bücher. So, ne? Und dann unterscheiden die ja immer auch noch zwischen Sachbüchern und Belletristik. Aber so kreuz über beides ist mir aufgefallen, das Thema, da geht es um Essen, Ernährung, da geht es aber auch um Tod. Und um künstliche Intelligenz. Das sind so drei Beispiele, die mich angesprungen haben. Also bleibe ich mal erstmal bei den Sachbüchern. Da gibt's Der Ernährungskompass von Bas Kast geschrieben. Der hat da alles Mögliche an Ernährungsstudien, das ist ein Wissenschaftsjournalist, ausgewertet, hunderte von Studien und macht quasi daraus jetzt sozusagen die objektivste Ernährungsempfehlung sozusagen aus allem. Hat mega eingeschlagen, ist jetzt irgendwie schon 21 Wochen lang, im März ist es eigentlich rausgekommen, schon irgendwie ganz, ganz oben in den Bestsellerlisten, fast irgendwie auf Platz 1 die ganze Zeit. Und das scheint die Leute tatsächlich sehr mitzunehmen. Das ist ja eher fast schon so ein Lifestyle-Thema auch. Ne? Das ist ja gar nicht so richtig Sachbuch. Also Ernährung scheint wichtig zu sein. Und vielleicht ist das ja, wenn man es schwitzt, irgendwie noch wichtiger. Keine Ahnung, was dazu geführt hat. Und wenn man dann mal auf die mehr unterhaltenen Dinge guckt, so ist es aber auch nicht so, hätte ich jetzt so den stumpfen Krimi irgendwie ganz vorne erwartet. Zurzeit ist aber Das Feld von Robert Seethaler auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Sagte mir jetzt auch nichts, außer dass ich da vor kurzem mal eine Audioreportage drüber gehört habe. Da geht es um Tote, die irgendwie die Frage, wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon würden die erzählen? Und da verschiedene Persönlichkeiten quasi im Morbiden beleuchtet. Vorher, den muss man jetzt auch noch erwähnen, weil der ist, glaube ich, auch durch viele Talkshows getingelt und der schlägt sowieso immer ein. Frank Schätzing hat ja auch einen neuen Roman geschrieben, Die Tyrannei des Schmetterlings. Da geht es ja auch im weitesten Sinne um künstliche Intelligenz und die großen Gefahren für die Menschheit, die da mit verborgen sind. Spielt natürlich in Kalifornien und der war ganz, ganz lange irgendwie auf Platz 1, dann so ein bisschen abgerutscht auf Platz 2 und jetzt diese Woche erstmals auf Platz 3 runtergegangen, aber immer noch irgendwie seit 15 Wochen ganz oben dabei. Und das scheinen auch, das sind jetzt nur Momentaufnahmen, aber ich glaube, das findet man wahrscheinlich in vielen Strandtaschen dieser Zeit irgendwie, wenn einer in den Urlaub fährt.
Ja, aber wir wollen euch ein bisschen Alternativen bieten.
Ja.
Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fragen mal jemanden, der auf jeden Fall uns dort noch viel weiterhilft, der unsere Filterblase erweitert, uns auf jeden Fall inspiriert. Und da ist mir eingefallen, dass ich wirklich schon seit Monaten den literarischen Nerd auf Instagram folge. Und dahinter steckt Florian Valerius und der macht was ganz Tolles auf seinem Instagram-Kanal, sondern er gibt Buchtipps, indem er sich im Stile des Buchcovers mit dem Buch visuell ähnlich zeigt. Und das kommt extrem gut an, macht groß Spaß. Und er hat für uns heute drei sommerliche Inspirationsbuchtipps rausgesucht. Und deswegen freue ich mich, dass er bei uns ist, der literarische Nerd Florian Valerius. Guten Abend, Florian.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Ja, Herr Peter hat so ein bisschen schmolzen durch die Hitlisten geschweift. Aber du hast uns auch drei Tipps rausgesucht. Dein erster Tipp. Was ist das für ein Tipp?
Also ich habe mich überhaupt nicht an der Spiegel-Bestsellerliste orientiert, weil die Bücher verkaufen sich ja von alleine. Für die muss man ja keine Werbung mehr machen. Deswegen habe ich euch eher drei Schätzchen, die mir sehr am Herzen liegen, rausgesucht. Und mein erster Tipp ist der diesjährige Pulitzer-Preisträger, der Andrew Sean Greer, Mr. Weniger. Der ist im Fischer Verlag erschienen. Und da geht es um, wie der Titel schon sagt, Mr. Weniger, Arthur Weniger. Das ist ein ganz mittelmäßiger Mensch, der mittelmäßige Bücher schreibt und so ziemlich ein mittelmäßiges Leben lebt.
Da dürften sich viele Journalisten drin wiederfinden.
Ja. Das könnte sein. Und der arme Kerl, also 50 wird, erfährt ja auch noch, dass seine große Liebe einen anderen Mann heiraten wird. Und das ist ganz katastrophal für ihn. Und das nimmt er zum Anlass, einmal um die Welt zu reisen. Unter anderem Mexiko, Italien, Berlin, Paris, Marokko, Indien, Japan. Und der alte Tollpatsch und Fettnäpfchen-Treter Weniger lernt eine Menge Menschen auf dieser Reise kennen. Und der Leser nimmt an einem der charmantesten Roadtrips des Jahres 2018 teil, wie ich finde. Und so sehr das jetzt auch nach Erbauungspilgerliteratur klingt, das ist es gar nicht, weil dafür ist der Ton des Buches oft ein bisschen böse und ist eher so die Antithese dieser Ratgeberliteratur. Hat aber trotzdem am Ende eine wunderschöne Erkenntnis, die jeder Leser daraus ziehen kann, finde.
Das klingt sehr gut, so ein bisschen. Also ich glaube, wer auch immer so ein bisschen sarkastisch unterwegs ist, also der ist da auch gut bedient.
Auf jeden Fall.
Das ist sehr cool. Was ist dein zweiter Tipp?
Mein zweiter Tipp habe ich mich auch für ein Sachbuch entschieden, damit ich hier alles mit drin habe. Und da habe ich einen ganz besonderen Ausnahmekünstler für euch, nämlich David Lynch. Ich bin ein ganz großer Lynch-Jünger, muss ich sagen, und war deswegen äußerst erregt, als ich gehört habe, dass er eine Biografie auf den Markt bringen wird. Und die ist natürlich auch wie immer speziell bei Lynch, nämlich er hat sie mit einer Journalistin zusammengeschrieben, Kristen McKenna, erschien bei Hane Hardcore. Die Gute hat über 100 Leute aus seinem Umfeld interviewt und hat quasi eine klassische Biografie geschrieben. Aber er antwortet quasi hinter jedem Kapitel mit seinem persönlichen Blick auf diese Geschichte. Also wir kriegen quasi als Leser, wir dürfen in den Kopf von Lynch reingucken, der all diese Sachen Revue passieren lässt und dieses kreative Leben und persönliche Leben
das interessiert
einfach
mich
nochmal zeigt.
Auf jeden Fall, weil man muss ja auch auf jeden Fall sagen, zum Beispiel Twin Peaks jetzt auch so, obwohl das schon etliche Jahre her ist, das ist irgendwie immer noch visionär. Man fragt sich ja tatsächlich, wie tickt der eigentlich?
Ganz genau. Und was ich jetzt auch gerade für Medienleute nochmal spannend finde, ist, dass er ja auch, also obwohl er so ein großer, bekannter Künstler ist, ja auch viel zu kämpfen hatte. Also ich meine, seine Projekte waren immer speziell und er reflektiert seinen kompletten Werdegang und die Kämpfe, die er halt ausfechten musste, um diese Projekte zu realisieren. Also das finde ich gerade, wie gesagt, für Medienleute auch nochmal einen ganz spannenden Einblick in dieses System Hollywood, Film, Schreiben und all diese Dinge. Also eine ganz fantastische Biografie.
Was würdest du sagen, bevor wir zu deinem dritten Tipp auch kommen, macht für dich eigentlich eine Biografie tatsächlich fantastisch und lesenswert? Also weil da wird man ja auch mit zugeschmissen. Es gibt ja zu jedem Biografien.
Ja, ich muss sagen, ich lese wenig Biografien. Wenn, muss mich die Person wirklich interessieren. Und hier, finde ich, macht einfach diese Mischung. Also es ist jetzt nicht irgendjemand, der alles niedergeschrieben hat, was ihm erzählt worden ist, sondern halt einfach diese Mischung aus diesem persönlichen Einblick und diesem Einblick von außen einfach. Deswegen finde ich, kann man hier als Leser zumindest versuchen, irgendwo die Wahrheit dazwischen zu finden. Also man ist jetzt nicht so, man muss der einen Stimme glauben, die einem alles erzählt, sondern man hat so, ja, es hält sich so schön die Waage, finde ich. Das finde ich gerade an dieser jetzt so spannend.
Dann verrat uns doch noch, was dein dritter Tipp für diesen Sommer ist.
Da habe ich jetzt, muss ich gestehen, leider nur ein Taschenbuch ausgesucht, nicht, wie du eben sagtest, ein gebundenes, aber für alle, die jetzt noch in Urlaub fahren.
Ist das eine gerechtfertigte Anforderung von Herrn Pähler oder ist das eigentlich Kappes?
Für einen Urlaub ist es wahrscheinlich sogar eigentlich besser, ein Taschenbuch zu nehmen.
Ganz genau. Also ein Taschenbuch darf auch einfach mal, da darf ein bisschen Sand reinkommen, da muss ein kleiner Wasserfleck drauf sein, vom Pool, vom Chlor oder womit auch immer. Und Autoren, die ich liebe, die müssen natürlich im Hardcover bei mir stehen. Ansonsten trage ich auch jede Menge Taschenbücher mit mir rum. Also das ist, da bin ich vollkommen frei und offen, was das angeht. Auf jeden Fall habe ich da ein ganz besonderes Herzensbuch rausgesucht, und zwar den Alex Capus, Das Leben ist gut. Das ist jetzt wirklich einfach nur eine richtig schöne kleine Geschichte zum Abschalten, zum Träumen. Da geht es um Max und Tina, die sind seit 25 Jahren verheiratet und Tina hat plötzlich die Chance, für ein Jahr wegzugehen. Sie hat ein tolles Jobangebot bekommen und lässt ihren Max alleine in der Schweiz zurück, wo er eine Bar führt. Und in dieser Abwesenheit der Frau beginnt er plötzlich nochmal so sein Leben zu reflektieren und überlegt, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Und es geht um das Menschsein, es geht um Freundschaften und es geht ums Leben an sich und um Liebe. Und Alex Capus schreibt so charmant und schön, also einfach Kopf ausschalten, also dieses ganze Elend in der ganzen Welt einfach vergessen und schönen Menschen beim schönen, echten Leben zu gucken.
Kann man das Buch auch noch mit Inspiration und Genuss lesen, wenn man jetzt schon weiß, wie es ausgeht? Dann würde ich gerne danach fragen.
Ich spoile nie ein Ende.
Okay.
Das Das wäre jetzt eine Kardinalsünde.
Okay. Macht man nicht. Dann wollen wir sie jetzt gerade auch in der Sommerzeit nicht begehen. Das war ein ganz.
Ich meine, das Leben ist gut, verrät ja schon einiges, würde ich jetzt behaupten.
Ich dachte gleich, vom Journalisten kann diese Aussage nicht kommen. Aber du hast mich trotzdem sehr, sehr neugierig auf dieses Buch gemacht.
Das freut mich doch.
Florian, herzlichen Dank für deine drei Tipps. Florian Valerius ist auf Instagram der literarische Nerd. Folgt ihm auf Instagram.com literarischer Nerd für weitere Tipps und dort gibt es dann noch mehr Inspiration. Und alle die Titel, die er gerade genannt hat, ich werde im Nachhinein die ganze Sendung nochmal nachhören, alles aufschreiben und verlinken dann über deutschlandfunknova.de. Florian, herzlichen Dank.
Ich danke euch. Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das sommerlich klingende Medienmagazin.
Aber sowas von. Ich glaube, jeder Sommer klingt auch ein bisschen anders, ist so mein Eindruck. Ne? Also natürlich für je nachdem, wo man auch hinfährt, in den Urlaub, was man da so wahrnimmt. Aber ich meine jetzt auch tatsächlich so musikalisch. Also irgendwie hat doch jeder Sommer hat seine Sommerhits und so weiter. Und diese Musik, die das Feeling des Sommers des Jahres X ausmacht. Oder? Siehst du das anders?
Absolut. Und ich bin auch sehr froh, dass wir noch nicht so jetzt den Übersommerhit haben, der so einem aus jedem Kaufhaus.
So Macarena-mäßig.
Wirklich so entgegenwummert. Aber auf jeden Fall gehört für uns auch, das haben Herr Pell und ich extra uns auch nochmal überlegt, Musik dazu, wenn wir eure Sommermedien-Playliste zusammenstellen. Wir haben gerade schon drei tolle Bücher draufgepackt und Musik darf natürlich auch nicht fehlen.
Ja, auf jeden Fall nicht. Und jetzt könnten wir uns natürlich hinstellen und wir sagen euch, was ihr hören solltet. Aber das wäre das Unglaubwürdigste, jedenfalls wenn ich das täte, was wir jemals, aber wirklich auch jemals in dieser schönen Sendung gemacht haben. Und deswegen haben wir quasi auf unsere Inhouse-Experten zurückgegriffen, unsere Musikredaktion. Die ist nämlich noch nicht im Sommerloch verschwunden sozusagen, sondern sucht weiter fleißig für euch neue Songs zusammen.
Ganz nach dem Motto, es ist kompliziert, dazu guter Pop, damit ihr quasi die perfekten Medien zum Entspannen und Auftanken für die Zeit nach der Sommerpause habt. Und Daniel Hauser aus unserer Deutschlandfunk Nova Musikredaktion hat uns drei Tipps zusammengestellt und hier ist sein erster.
Also mein erster Tipp, das sind drei Jungs aus Hamburg. Die passen alleine schon durch ihren Namen perfekt in den Sommer. Die heißen nämlich Pool. Wir hatten sie vor 2 Jahren zu Gast auf unserer Bühne beim CO Pop Festival in Köln. Und jetzt sind sie zurück mit einem klassischen, man könnte sagen, Feel-Good-Song. Alles basiert auf diesem berühmten Gitarrenmuster, das Nile Rodgers so groß gemacht hat. Diesen Sommer war es auch schon mal zu hören bei den Parcels wieder. Und jetzt also Pool und Moving On. Wurde vorher noch nie im Radio gespielt. Erscheint nämlich erst morgen.
Jetzt auch, dass es ein bisschen kühler geworden ist, Herr Pell,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Es klingt gut.
Also schöner Track, Moving On.
Ich bin auch schon hier ein bisschen in Bewegung gekommen.
Ab morgen noch viel öfter im Radio. Das hat wirklich das große Sommerpotenzial. Gefällt
Wobei
mir gut.
Wobei das auch so, naja.
Ja, sag ruhig.
Nein, das sage ich nicht.
Komm, sag.
Ich dachte gerade, wäre Modern Talking 40 Jahre jünger, wären die das vielleicht auch? Nein.
Nein, das glaube ich
das
nicht.
Das würde Ihnen nicht gerecht werden, richtig?
Hier ist der zweite Tipp von Daniel Hauser.
Was im Sommer natürlich auch immer geht, alles, was irgendwie Fernweh hervorrufen kann. Karibik, Steel Drums, Reggae. Die Band Magic aus Toronto hat damit schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Root war vor 5 Jahren ein großer Hit. Danach wurde es ein bisschen stiller. Das liegt aber wiederum auch daran, dass der Kopf von Magic andere Sachen zu tun hatte. Er heißt Nasri Atwe und ist ganz versierter Songwriter und Produzent, hat einen Grammy schon gewonnen, hat geschrieben, unter anderem für Justin Bieber. Ja, und der wiederum nennt den neuen Song von Magic jetzt auch schon Magical. Reggaeton aus Kanada von Magic, geschrieben mit Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Der Song heißt Expectations. From all these
für mich auch so schön zur Hitze.
Weißt du, ich fühle jetzt gerade meine Füße so im Sand und in der Hand habe ich, kennst du das, wenn man dann so, wenn es langsam etwas kühler am Abend wird und man hat so ein Bier in der Hand, das ist meistens auch irgendwie eher goldig und da hat dieses Schwitzwasser, was sich von außen daran bildet und das ist einfach nur geil ist. So fühlt sich das für mich an.
Ah, und dann stolpert man noch eben über das Taschenbuch, was man da noch rumliegen
hat. Naja, egal.
Von Kanada jetzt nach Australien.
Als dritten Tipp für den Sommer hätte ich noch Matt Corby aus Australien auf Lager. Der schafft es mit seiner Musik, Raum und Zeit einfach vergessen zu machen. Man verfällt ganz automatisch in nostalgische Stimmungen, wenn man seine Musik hört. Gerade sitzt er an einem ganzen Album, auf dem er das Leben von Willy Wonka besingt. Das ist der Besitzer der Schokoladenfabrik in Charlie und die Schokoladenfabrik. Matt Corby hat sich aber nicht von der Verfilmung mit Johnny Depp inspirieren lassen, sondern von der Originalfassung aus den 70er Jahren. Und um diese Vibes einzufangen, kommen halt auch Streicher und Harfe endlos zum Einsatz. Damit lässt sich's bestimmt ganz toll in den Sonnenuntergang hineinträumen, meine ich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das sommerliche Medienmagazin.
Und No Ordinary Life, Matt Corby, packen wir euch auch auf unsere Sommermedien-Playliste. Finde ich wirklich toll.
Drauf, hört sich schön an.
In dieser einen Stunde was mit Medien haben wir ja ganz viel Dinge zum Entspannen und Inspirieren für euch. Man muss ja nicht nur Medien produzieren, sondern sie auch mal konsumieren. Und was ich toll finde, ihr habt uns auch ganz viele Tipps über soziale Netzwerke geschickt. Und du, Herr Perler, du hast jetzt mal so ein bisschen dieses Thema Hören und Gucken.
Ja, vor allem, also man muss ja erstmal sagen, es ist ja gar nicht so einfach, hier das jetzt mal was rauszusuchen, was dann auch, was man weiterempfehlen möchte, weil ja, du hast gerade gesagt, schon wirklich so viele Empfehlungen da aufgelaufen sind. Also, was ich ganz schön fand, wo habe ich es denn jetzt? Das war eine Empfehlung, die mich irgendwie gereizt hat, weil ich es nicht kenne. Und zwar schreibt Michelle Knecht auf Netflix in Deutschland empfiehlt. Der ist nicht neu, aber eben neu bei Netflix in Deutschland. Steven Universe, sagt er, ist die schönste Zeichentrickserie, die ich kenne. Schöne kurzen Folgen, leider nur die erste Staffel in Deutschland verfügbar, aber jeden Atemzug kann er empfehlen. Und außerdem noch Gravity Falls. Also ich habe das noch nicht gesehen. Hast du das schon mal gesehen,
Steven Universe? Aber da bin
du hast
ihn
auch noch gefragt, was das ist, hat er leider jetzt noch nicht drauf geantwortet, oder?
Ja, bitte nachreichen.
Bitte, das wäre wirklich toll, weil das hat mich irgendwie inspiriert. So, ansonsten, was ist mir natürlich noch aufgefallen? Ja, klar, die neue Staffel von Orange is the New Black.
Und seit heute wissen wir auch, House of Cards kehrt am 2.11. mit der letzten Staffel zurück, mit Claire Underwood.
Ja,
ohne
guck.
Kevin Spacey.
Ich weiß jetzt gar nicht, zum Hören, ich suche gerade noch, war eine Hörempfehlung dabei? Podcast oder so?
Nee, ne?
Es war eher mehr visuell.
Ich habe jetzt hier ein bisschen was zu lesen. Johannes Klingebiel hat drei Bücher empfohlen. Tropic of Kansas von Christopher Brown oder New Dark Age von James Bridle und The 2020 Commission Report on the North Korean Nuclear Attacks Against the United States von Jeffrey Lewis. Er sagt, alles irgendwie, aber eher deprimierende Bücher. Einen Ausgleich muss ich mir noch suchen, bevor es losgeht. Würde ich auch sagen. Markus Kaiser versucht es mit dem Pragmatismusprinzip von Dirk von Gehlen. Oder was haben wir hier noch? Tim Schmutzler sagt, mein Leben am Limit, Reinhold Messner. Streitbarer, kluger Mensch, deutliche Aussagen, nicht nur für Bergsteiger interessant. Und vielleicht noch Carsten Schmehl, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Wir wissen, es ist ja der Typ mit dem Känguru. Am besten als Hörbuch, habe ich zweimal hintereinander gehört.
Ist ja doch eine Hörempfehlung dann.
Genau, gruselige, realistische Dystopie über eine Welt, in der Roboter und Algorithmen unseren Alltag bestimmen. Unter anderem steht ein Roboter kurz davor, die Macht zu ergreifen, aber nicht indem er sie an sich reißt, sondern weil die dummen Menschen ihn bei der nächsten Bundestagswahl eventuell einfach wählen. Und da hat auch Thomas Knüver geantwortet, was der Schmarsten sagt. Und für die Entspannung The Force von Don Winslow, fantastische Schilderung des Polizeialltags in New York. Da steckt schon viel drin.
Ja.
Danke für eure Tipps.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das sommerlich guckende Medienmagazin.
Ja.
Wir haben schon was zum Hören gehabt. Wir haben schon was zum Lesen gehabt. Jetzt fehlt noch so ein bisschen was zum Gucken und Inspirieren.
Ja, und ich finde ehrlich gesagt auch Gucken und Inspirieren ist ganz schön schwer, ne? Also ich habe mal so gedacht, was guckst du denn? Und wo geht man dann hin? So irgendwie, beispielsweise habe ich hier bei den Serien-Junkies mal geguckt, die ja auch immer irgendwie eine Auswertung machen, dann kommt man auf so Sachen, die man irgendwie gefühlt, obwohl man sie noch nicht gesehen hat, zum Teil tausendmal gesehen hat, irgendwie Lucifer, Grey's Anatomy und Suits irgendwie auf den ersten drei Plätzen, habe ich gleich wieder weggeklickt. Also bestimmt irgendwie kann man mal gucken, aber das ist ja jetzt nichts Neues, nichts irgendwie Inspirierendes. Und deswegen haben wir gedacht, fragen wir jemanden, der tatsächlich oder uns mit inspirierenden, auch vielleicht sehr persönlichen Blicken auf Serien weiterhelfen kann. Und das kann Ulrike Klode. Ihr erinnert euch vielleicht, sie war schon mal bei uns oder vielleicht hörte sie auch regelmäßig, nämlich ihre Seriensprechstunde, in der sie eben persönliche Serientipps gibt. Und wir freuen uns sehr, dass du trotz der Hitze den Weg zu uns gefunden hast, Ulrike. Hallo.
Ja, hallöchen ihr beiden. Na, inspirierend, das ist jetzt ein Riesendruck, fällt mir gerade auf.
Wir haben eigentlich so gesagt, dass wir dich sogar auch hinten raus in die Sendung nehmen, um wirklich auch den Höhepunkt der Inspiration da jetzt zu haben.
Der Druck wird immer größer.
Und wir haben jetzt ganz viel Zeit, also bitte, stage is yours. Nein, aber sag mal, eigentlich sagt man ja immer, überall ist so Sommerpause und ich habe auch irgendwo im Netz gelesen, ach, wieso denn gucken, ist doch viel zu heiß.
Mach das im Winter nochmal.
Ja, ist denn eigentlich so der Sommer auch so eine schöne Guckphase für dich? Oder ist das eher so eine, wenn man weniger guckt oder vielleicht auch mal sich Zeit nimmt für etwas ältere Schätzchen?
Also ich nehme mir tatsächlich im Sommer öfter Zeit für ältere Schätzchen, weil mittlerweile gibt es zwar keine echte Sommerpause mehr, es gibt ja auch im Sommer jetzt endlich mal immer wieder neue Serien, aber längst nicht so viel wie im Herbst oder so. Und ich habe letztes Jahr und dieses Jahr das immer genutzt, um noch was Älteres wieder zu gucken. Tatsächlich.
Dann lass uns doch jetzt mal auf deine drei Tipps schwenken, die du uns mitgebracht hast. Da möchte ich jetzt mal sozusagen eine Antithese stellen. Du hast aber auch was Neues, was du uns empfehlen möchtest. Nicht nur was Älteres.
Nein. Also ich habe tatsächlich das erste gleich was Neues mitgebracht. Das ist die Serie, die mir in diesem Jahr am besten gefallen hat, auch bisher. Also so im ersten Halbjahr. Die fand ich wirklich spektakulär gut. Und zwar heißt sie Dietland, da geht es um Schönheitswahn, es geht um die Diktatur der Modeindustrie und auch noch um Feminismus. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Buch von Sarai Walker. Die Hauptfigur heißt Alicia Plum Kettle, also wird immer Plum genannt und sie wird gespielt von Joy Nash. Ihr Job ist es, die Briefe der Leserinnen an die Chefredakteurin des größten amerikanischen Frauenmagazins zu beantworten.
Das ist ja ein schöner Job für mich.
Ja, super Job, ne? Vor allen Dingen ist sie halt übergewichtig. Und das widerspricht sich doch sehr. Sie träumt halt davon, irgendwie super schlank zu werden. Und als wir sie kennenlernen, spart sie auch auf eine Magenverkleinerungs-OP. Aber plötzlich in der ersten Folge werden dann Männer getötet, die Frauen vergewaltigt haben. Es gibt eine feministische Gruppe, die sich dazu bekennt. Also wir haben hier richtig mit feministischem Terror zu tun. Und dann gibt es noch weitere Opfer, die brutal umgebracht werden. Und Plum stellt fest, dass sie vielleicht sogar die Frauen kennt, die damit zu tun haben. Und sie versucht, die noch mehr kennenzulernen. Und diese neuen Bekanntschaften stellen ihr Leben auf den Kopf und sie beginnt dann auch, die gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen.
Ist das jetzt, ist das jetzt was Spannendes, was Ernstes, was schwarzer Humor oder was ist das?
Ja, es ist so eine Mischung und das macht das Ganze so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also die Serie ist Satire, sie ist Thriller, sie ist Drama, zwischendrin ist sie auch echt Comedy. Dann arbeiten die mit Animationen und mit Traumsequenzen und es gibt sogar mal so eine Szene, die wie so eine Sitcom gedreht ist. Ne? Dann hast du Publikum, das applaudiert und es wird so auf so einer Bühne was vorgespielt. Das ist schon also was Besonderes.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert total gut. Man muss sich halt, also muss sich darauf einlassen. Ne? Also es ist schon dieses Spiel.
Muss man
mit
Serienprofi sein dafür, um sich darauf einlassen zu können?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach nur, man muss einfach Lust an auf was Neues haben. So. Und sich vor allen Dingen auf die Figur einlassen. Die Figur ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir in der Regel ja immer super schlanke, gut aussehende Frauen in so Serien sehen. Und hier haben wir jetzt halt die übergewichtige Plum, die am Anfang sich auch nicht, also sich total unauffällig kleidet und so. Das ist irgendwie so, ja, das ist schon was ganz Neues. Und deswegen fand ich die Serie auch so spannend. Also weil das halt so was ganz Neues ist. Und gleichzeitig, was auch interessant ist an der Serie, sie ist die erste Serie für Giuliana Margulis nach The Good Wife. Die hat ja jahrzehntelang fast The Good Wife gespielt. Mhm. Und das ist jetzt ihre erste Rolle. Und sie spielt die Chefredakteurin, die halt die Antagonistin ist.
Dietland heißt die Serie. Du hast mich sehr neugierig gemacht. Und ich bin gespannt, was du jetzt hast. Jetzt hast du tatsächlich ein bisschen was Älteres mitgebracht.
Genau, was Älteres, obwohl 2014 gestartet, nicht so richtig alt, aber wir werden ja immer von so ganz viel neuem Kram überrollt und ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man auch nochmal so ein paar ältere Serien nochmal reinguckt, weil da gab es ja auch echt gute Sachen in den letzten Jahren. Die Serie heißt The Affair und wie der Titel schon nahelegt, geht es um eine Liebesaffäre. Und zwar zwischen den beiden Hauptfiguren Noah und Allison. Die sind beide mit anderen Partnern verheiratet und die Serie erforscht jetzt über bisher 4 Staffeln, wie die Affäre das Leben aller Beteiligten verändert. Also sowohl der betrogenen Partner als auch der Kinder. Und das Ganze wird aus verschiedenen Sichtweisen erzählt. In der ersten Staffel sind es halt nur die Wahrnehmungen von Noah und Allison oder die ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen. Das ist auch sehr spannend, wie sie das so aufgezeichnet haben. In den folgenden Staffeln kommen dann noch andere Perspektiven dazu. Bei der Serie muss ich dazu sagen, dass die erste Staffel uneingeschränkt großartig ist. coole Bilder, super Drehbuch, tolle Figuren. Dazu gibt es dann auch noch ein Verbrechen, was das Ganze dann noch verkompliziert natürlich. Und ich habe dann auch direkt im Anschluss Staffel 2 und 3 geguckt. Aber nach dem Bingen, wie es ja öfter so ist, macht man sich dann klarere Gedanken darüber, was man da geguckt hat. Und Staffel 2 und 3 haben tatsächlich so ein paar Mankos. Aber ich glaube, wenn man die erste Staffel gesehen hat und begeistert war von der Serie, dann ist es halt so, dass man einfach 2 und 3 weiter guckt. Also habe ich dann zumindest so gemacht. In den USA läuft gerade Staffel 4. Ich glaube, das Staffelfinale ist nächste Woche oder so. Und der Sender AMC hat auch schon bekannt gegeben, Showtime, der große HBO-Konkurrent, die haben bekannt gegeben, dass es nächstes Jahr Staffel 5 geben soll und das ist dann auch die letzte Staffel. Und warum ich das jetzt als Sommerserie empfehle, die Serie spielt da, wo man gerne Urlaub machen würde, nämlich an der Ostspitze von Long Island, an der Ostküste der USA. Es ist so schön, echt so, die Landschaft, die Küste, das Meer. Und die Serie ist auch noch toll gefilmt, also die sollte man auf jeden Fall groß gucken, ne? Irgendwie nicht auf dem Handy gucken, sondern irgendwie besser dann doch auf dem Fernseher, würde ich vorschlagen. Okay.
So wie Bloodline, das in Florida musste ich auch auf dem großen Screen angucken.
Ja, auf jeden Fall.
So,
ja.
Das war auch schön. Aber mal gucken, ob es überhaupt über die erste Staffel reicht, weil man weiß ja gar nicht, wie lange noch dieser Sommer ist, obwohl es ja aktuell noch extrem heiß ist. Hast du auch noch so ein Komplementär zur Hitze?
Also Komplementär zur Hitze habe ich was ganz Kaltes. Eine Serie, die im ewigen Eis spielt. Die heißt The Terror und ist eine Horrorserie im ewigen Eis. Witzigerweise auch noch eine historische Horrorserie. Da geht es darum, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Forschungsexpedition durch die Arktis von Sir John Franklin losgezogen ist. Das ist auch tatsächlich so passiert. Die sind mit den Schiffen HMS Erebus und HMS Terror, daher der Name der Serie, im Auftrag ihrer Majestät losgezogen, um die Nordwestpassage durchs Eis zu finden. Das Ende der Expedition ist bekannt, niemand hat überlebt, aber was mit den Männern tatsächlich passiert ist, weiß man bis heute nicht. Und das erforscht diese Serie und das erforscht diese Serie total erschreckend.
Da also, muss ich ganz kurz mal nachfragen, weil ich habe schon dreimal gezögert, ob ich diese Serie anfange zu gucken. Warum? Ich bin so ein Horror-Angst-Scheißer. So, ne?
Nee,
und ich habe es nicht gemacht.
Fall.
Oh Gott, nein. Weil ich liebe alles, was historisch ist, aber ich habe es mich nicht getraut, schon nach der Beschreibung.
Es ist wirklich sehr, die spielen sehr stark mit der Atmosphäre in dem Eis, weil man nichts sieht und nicht so richtig was hört. Und dann haben die alle natürlich Wahnvorstellungen, weil sie an Mangelernährung leiden. Und gleichzeitig ist da irgendwas Großes, was lauert. Und also wenn man mit Horror nichts anfangen kann, selbst wenn man jetzt dringend Eis sehen möchte, sollte man diese Serie nicht angucken.
Okay. Danke für den Disclaimer. Mensch.
Ich hätte noch was Kleines Britisches für euch.
Ja, vielleicht so als für die Horrorschisser hier unter uns.
Das ist eher was für mich.
In Großbritannien ist es ja auch nicht so heiß wie bei uns. Also Love Sick heißt die Serie und das ist eine Comedy. Die ist eigentlich der zeitgemäße Nachfolger von How I Met Your Mother, wenn man das so auf einen Satz zusammenfassen wollte. Es geht um Dylan, der mit seinen Freunden in der WG in Glasgow lebt und er ist auf der Suche nach Liebe, so wie es halt so oft ist in so Serien und Filmen. Er hat natürlich ganz genaue romantische Vorstellungen, aber er hat, oje, Probleme mit Nähe. Die Figuren sind in der Comedy natürlich überzeichnet. Aber die sind trotzdem sehr nah am Leben. Und hier geht es nicht um die großen Lacher. Es gibt zwar natürlich britischen Humor ziemlich oft und es gibt auch überzeichnete Nebenfiguren, die teilweise absurde Dinge tun, was dann auch sehr witzig ist. Aber die drei wichtigsten Figuren sind wirklich gut geschrieben. Also wir haben auf der einen Seite den unbeholfenen Dylan, dann haben wir noch seinen besten Freund, der mit ihm zusammenwohnt, Luke, der hat narzisstische Züge. Ja, man fühlt sich dann bei How I Met Your Mother an Barney erinnert. Und dann gibt es dann noch die beste Freundin der beiden, die hat auch mal in der WG gewohnt, sie heißt Evie. Und die drei sind überraschend tiefgründig geschrieben. Also es geht hier um das Lieben und Leiden der drei und das ist überhaupt nicht kitschig und nicht irgendwie lächerlich, sondern wahr und tut manchmal richtig weh beim Zugucken.
Da bin ich sehr gespannt. Ich fand ja interessant so How I Met Your Mother, das war ja so gerade im direkten Vergleich so als nachfolgende Generation zu Friends hat man auch gesehen, wie krass sich die Bildsprache verändert hat. Das wurde schneller in der Erzählweise. Es war einfach moderner. Macht das jetzt auch nochmal so einen optischen Sprung?
Ein Riesensprung macht das, weil das ist halt nicht als Sitcom gefilmt, sondern mit Single Camera ist es gefilmt und die haben ganz viel Glasgow, was man sehen kann. Die haben also echte, die spielen nicht, es sieht nicht nach Studio aus, wie es ja bei How I Met Your Mother immer aussah, sondern es sieht nach dem wahren Leben aus. Und sie spielen auch, oder sie arbeiten auch oft mit Close-Up, sodass man die Mimik der Schauspieler oft sieht. Das macht wirklich was nochmal richtig was anderes aus. Also es ist wirklich, es fühlt sich total zeitgemäß an. Also wenn man jetzt How I Met Your Mother anschaltet, ist es ja so, hat man ja das Gefühl, irgendwie so einen Rückschritt zu erleben. Aber das hier ist halt wirklich How I Met Your Mother in der Jetztzeit. Und auch, es hat sich nicht nur eben optisch was getan, sondern eben auch vom Drehbuch, wenn man sich das anguckt.
Das für mich wäre ideal, habe ich gerade so überlegt, wenn diese Serie auf einem historischen Segelschiff des 19. Jahrhunderts spielen würde. Ich weiß nicht, wie das da mit der Liebe war, das will ich jetzt auch nicht vertiefen, aber es würde mich trotzdem interessieren.
Und wer da überlebt.
Kannst du mir irgendwo pitchen, vielleicht hat jemand Lust, das zu machen.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ich fand das interessant, von wegen Sommerloch in dieser Woche gab es ja diverse Serien-News. Homeland wird mit der, ich glaube, 9. Staffel jetzt in den Serientod geschickt und House of Cards kehrt jetzt mit der 6. finalen Staffel ohne Kevin Spacey, aber mit Claire Underwood ab dem 2.11. zurück. Haben dich die News irgendwie fasziniert, bewegt oder denkst du, ach so what, eigentlich bin ich da schon weiter?
Also die beiden News haben mich überhaupt nicht bewegt, aber was mich wirklich bewegt hat, ist, dass Captain Picard zurückkommt.
Natürlich, wie konnte ich das nur vergessen?
Das war wirklich so das Ding für mich.
Ich habe mich gefragt, ob das nicht so ein bisschen Stunt ist, da macht er so eine kleine Serie oder ist das echt ernst? Was erwartest du da?
Ich fange gar nicht an, groß was zu erwarten, sondern ich freue mich einfach, die Figur wiederzusehen. Ob es jetzt was Großes oder Kleines wird, er ist ja auch echt alt mittlerweile, ne?
78,
Wenn es, sobald es einfach nur schön, so man diese Figur wieder sehen kann mit den Werten, die sie vermittelt, dann freue ich mich schon, weil das ist was man jetzt gerade in dieser Situation auf der Welt gerade braucht, habe ich so das Gefühl. Diesen demokratische Werte vertretenden, gutherzigen Captain.
Machen Sie es so. Ja. Ulrike Klode, herzlichen Dank für deine 3,5 Serientipps. Die packen wir natürlich auch auf unsere Medienliste. Und dann würden wir sagen, wünschen wir dir noch einen schönen Sommer.
Danke euch auch. Viel Spaß beim Gucken.
Eine Stunde was mit Medien hört ihr und Herr Peller.
Ja.
Ich muss wirklich sagen, was unsere Medienexperten hier uns für Tipps auf die Konsumliste gepackt haben, da müssen wir eigentlich direkt nochmal in Urlaub fahren, oder?
Ja, und wir brauchen mehr als einen Sommerfass.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich werde das nochmal alles nachtragen, in eine schöne Liste packen wir auf Deutschlandfunk Nova, wenn ihr auf eine Stunde was mit Medien geht, da auf die Liste und dann wird das alles gut. Und ich glaube, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es jetzt ein paar Regentage gibt. Dann kann man da nämlich auch nochmal ein bisschen die Medien
konsumieren. Auch schlaflose Nächte aufgrund von zu viel Hitze eignen sich ja zum Serien.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Podcasts kann man sogar hören, wenn man irgendwie keinen stören will, der neben einem schläft oder so. Also es geht ja auch alles.
Und oder auch beim Fahrradfahren funktioniert auch super.
Ah, darüber reden wir nachher noch. In Off-Records.
ich habe ja ein Fahrrad angeschafft, um auch medienakustisch zumindest konsumieren zu können. Ich habe eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, wie ich mein Fahrrad nennen soll. Und da ist was herausgekommen.
Gibt's schon ein Ergebnis?
Ja, also einmal Millennium Falcon ist ganz vorne
dann
gewesen.
Müsstest du allerdings noch ein bisschen schneller treten.
Ja, der schiebt nicht. Ich gleite über die Straßen von Düsseldorf. Oder aber die andere Variante ist Herr Pedäler. Fand ich auch toll.
Das ist aber sehr toll. Da wäre ich für. Wobei auch Millennium Falcon auch eigentlich mein Spitzname sein könnte. Aber egal. Wir schweifen ab.
Danke für die ganzen Medientipps, die ihr uns geschickt habt. Danke auch an unsere Experten. Wir packen sie auf unsere Sommerliste. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch sehr inspirierende Sommerferien vor euch und könnt es auf jeden Fall noch genießen. Gibt es noch eine Sache, die du noch empfehlen möchtest für die Sommerferien?
Nein, möchte ich nicht. Ich bin so erfreut über das Herr Pedäler, dass ich, glaube ich, mein Fahrrad auf jeden Fall so nenne.
Das ist auch eine gute Sache und wir freuen uns, wenn ihr euch auch noch gut erholt. Vielleicht schon bis zur Ausgabe in der kommenden Woche, am nächsten Donnerstag 20 Uhr. Da wird der Social Media Chef von der Bild bei uns sein. Der hat jetzt auch schon einen noch fancieren Titel. Andreas Rickmann wird da sein und wird uns erklären, wie das dann so mit der Social Media bei der Bild geht. Und das erklärt uns in der kommenden Woche, Donnerstag 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.